Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das Kanzel-Du, Predigt-Du gebrauche. Ich sieh's euch nachher gerne auch wieder. Aber es ist einfacher und ich mag es einfach auch, euch so per Du anzusprechen. Ich freue mich, dass ich hier bin in eurem wunderbar neu gestalteten Raum. Und es ist mir wirklich eine Ehre, das gleich heute am zweiten Gottesdienst erleben zu dürfen. Also es ist für euch ja auch noch neu, für mich sowieso, aber so teilzuhaben an dem, was ihr hier wunderbar erreicht habt. Ich finde das großartig und möchte euch dazu herzlich gratulieren für das, was ihr gewagt habt, für euren Mut, das anzupacken, so viel Geld in die Hand zu nehmen und das umzugestalten und großartig, was draus geworden ist. Und neben dem Glückwunsch und Gratulation an euch möchte ich natürlich auch als Nachbargemeinschaft Emshorn euch die herzlichsten Segenswünsche mitgeben. Segenswünsche zu diesem Haus und die vielen Menschen, die hier kommen mögen. Ja, ich wünsche euch nicht nur, dass viele kommen, sondern dass viele verändert wieder gehen, weil sie in diesem Haus dem lebendigen Gott ein Stückchen begegnet sind, etwas gehört haben, was ihr Leben verändert, nicht so lässt, wie sie gekommen sind. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass so Segen aus diesem Haus und von diesem Haus weiter ausgeht. Wir in Emshorn haben ja auch so unser Bauprojekt vor der Tür, aber wir warten noch darauf, bis das endlich losgeht. Der Bauantrag ist jetzt vor einem Monat gestellt und wir warten auf die Genehmigung, aber wir hoffen, dass so im Laufe des nächsten Frühjahres es tatsächlich losgehen kann. Warten, ja, du hast es schon gesagt, das soll das Thema, die Überschrift an diesem Sonntag sein. Warten. Worauf wartest du? Ich fange mal mit dieser Frage an. Nicht, ob du gerne wartest und wie es dir mit dem Warten so geht, sondern wartest du, ich möchte fast sagen, überhaupt noch? Worauf wartest du? In diesen Tagen, vielleicht auf Weihnachten, auf das Zusammenkommen mit der Familie, ein paar schöne Tage, vielleicht auch nur Stunden zum Weihnachtsfest, vielleicht auch auf ein neues Jahr, das deutlich besser wird, hoffentlich besser wird als das, was jetzt, was uns gerade bewegt, was in diesem Jahr so alles da war. Oder, ich glaube, es gibt nicht wenige, die haben fast aufgehört zu warten, weil es eigentlich nichts Gutes mehr zu erwarten gibt. Erschreckend. Wenn ich nichts erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. So lebt mancher in diesen Tagen. Oder, wir haben es schon so ein bisschen gehört, vielleicht denkst du auch, nein, warten, das muss man heute nicht mehr. Heute kann ich mir zu jeder Zeit auch einen Wunsch erfüllen, wie es in einer Werbung von einer Bank mal hörte, die auf Kredite für Kredite geworben hat, wer heute noch wartet, ist selber schuld. Also warten muss heute eigentlich gar keiner mehr, oder? Lohnt es sich noch zu warten? Ist Warten überhaupt noch in? Und bei all dem, wie ist das eigentlich mit dem Warten auf Jesus? Dieser zweite Adventssonntag richtet unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit eben hin auf den zweiten Advent, das zweite Kommen, das Wiederkommen von Jesus. Am ersten Advent, da haben wir uns erinnert, dass er doch bereits gekommen ist, dass er uns Advent schenkt, dass er da ist, dass er angekommen ist in dieser Welt. Siehe, dein König kommt zu dir arm und reitet auf einem Esel. Ja, dieses arm und reitet auf einem Esel, das ist passiert. Darauf dürfen wir zurückschauen, dass er als der König kommt mit Macht und Herrlichkeit. Das ist etwas, worauf wir ja noch warten und worauf wir noch zugehen. Also der erste Advent erinnert an das erste Kommen. So habe ich das mal gelernt und finde das ganz hilfreich. Der zweite Advent lässt uns auf das zweite Kommen von Jesus warten und schauen, wenn er wiederkommt, eben in großer Macht und Herrlichkeit, sodass alle Welt ihn sehen wird und es keine Frage mehr sein wird, ist er der König, ist er der Herr dieser Welt, Ob man es geglaubt hat oder nicht, es wird für alle sichtbar werden. Das ist das Ereignis, auf das wir zugehen. Und nicht nur wir als Christenmenschen, als gläubige Menschen, sondern unsere Welt geht darauf zu, so sagt es die Bibel. Ist uns das bewusst? Ist es das, worauf wir warten, worauf wir noch warten? Ein gläubiger Mensch unserer Tage hat mal so ganz ehrlich gesagt, ich erwarte eigentlich viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel, die Ankunft unseres Herrn. Ich erwarte eigentlich viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel, die Ankunft unseres Herrn. Warum? Vielleicht fühlst du dich da wieder, findest du dich da wieder in dieser Aussage dieses Menschen. Warum ist das so? Warum verlieren wir das so leicht, so schnell aus dem Blick? Warum ist uns das nicht viel bewusster, gegenwärtiger, was uns in frohe Erwartung vielleicht auch versetzt? Vielleicht, weil dieses Ereignis in unserer Vorstellung, dieses Ereignis, wenn Jesus wiederkommt, überlagert wird von einem anderen Ereignis, dem Untergang dieser Welt. In der Lesung von eben haben wir es bereits gehört, war es mit angeklungen, dass die Welt ins Wanken gerät, Zeichen am Himmel sein werden, Himmel und Erde werden vergehen. Ja, wer wartet denn schon auf solch ein schreckliches Ereignis? Das kann einen doch nur niederdrücken, wenn ich das mir vor Augen halte. Und so stand es auch, hieß es auch in der Lesung eben, dass die Menschen vor Angst vergehen, weil sie das vor Augen haben, weil sie auf diese schrecklichen Ereignisse warten, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Ja, wen wundert's? Wer solche Dinge ständig vor Augen hat, sich damit ständig beschäftigt, dem Untergang der Welt, mit einem dritten Weltkrieg. Und gerade die letzte Woche ploppt bei mir wieder mal so eine Nachricht auf, bricht hier der dritte Weltkrieg aus? Also, wer sich mit solchen Dingen beschäftigt, da kann doch nur Angst und Sorge einen beunruhigen und einem jegliche Lebensfreude, positives, schönes Erwarten geradezu rauben. Kann man nicht wirklich Ähnliches auch von unseren Tagen sagen, dass die Menschen vergehen in ihrer Angst und dem Schrecken, weil sie ja eher nur noch Schlechteres erwarten. Dass es besser wird, wer erwartet das noch in unseren Tagen? Es sind eher niederdrückende, enttäuschende Erwartungen, die Menschen haben. Und wenn dieses Ereignis, dieser Weltuntergang mit dem Kommen von Jesus gleichgesetzt wird, dann ist er dann natürlich das, was das alles beherrscht, das ganze Thema. Dann stellt es das Wiederkommen von Jesus geradezu in den Schatten. Und dann wird das nicht unbedingt das, was man doch gerne in den Blick nimmt und wirklich erwartet. Zumal ihr doch gerade viel Geld in die Hand genommen habt, hier euer Haus neu zu machen, ein Martin-Luther-Haus 2.0 zu schaffen, zu bauen. Also wer dann den Untergang erwartet, der nimmt doch nicht mehr so viel Geld in die Hand. Wie viel Geld nehmen wir in Elmshorn in die Hand für ein neues Gemeinschaftshaus? Das ist ja noch verrückter. Es wäre wirklich verrückt, solche Untergangsszenarien und Ereignisse sich ständig vor Augen zu halten. Das passt einfach nicht zusammen, wenn man erwartungsfroh doch nach vorne schauen will. Irgendwie überlagert aber dieses Bild, diese Ereignisse, das Wiederkommen von Jesus. Was kann da helfen? Was kann das Warten auf Jesus wirklich wieder positiv neu in den Blick rücken? Was kann helfen, nicht den Untergang zu erwarten, sondern das Wiederkommen von Jesus als das Ziel dieser Welt? Wenn wir nochmal in die Lesung so ein bisschen hineinhören oder vielleicht nachher nochmal nachlesen, dann hieß es da auch, dann haben wir da auch gelesen, dass wir unseren Blick nicht auf die Zeichen und sorgenvollen Ereignisse richten sollen, die eher Angst und Schrecken verbreiten, gerade nicht, sondern wenn das alles geschieht, haben wir gelesen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Auf ihn, auf Jesus, der wiederkommende Erlöser, auf ihn sollen wir schauen, ihn wollen, sollen wir erwarten, nicht den Untergang. Ich habe in diesem Jahr ein Buch gelesen von Tom White, N.T. White, ein ehemaliger anglikanischer Bischof und Theologe, Professor für Neues Testament, einer, der sich sehr mit der Zeit der ersten Christen beschäftigt hat. Und dieses Buch heißt Von Hoffnung überrascht. Ich sehe dich, Jutta, gerade, wir sprachen vor kurzem schon, dass dieses Buch gerade schwer zu kriegen ist. Vielleicht habe ich schon zu viel Werbung dafür gemacht, dass Leute nach diesem Buch gegriffen haben. Ja, von Hoffnung überrascht. Und er hat mich wirklich neu überrascht mit dem, worauf wir als Christen zugehen, worauf wir warten. Er rüttelt nämlich diese weit verbreitete Vorstellung zurecht oder nimmt sie uns, dass die Welt einfach untergehen wird. Ja, diese Welt wird vergehen, haben wir eben auch gelesen, aber dieses Wort vergehen ist ein Verb im Griechischen, was auch dafür verwendet wird, als Jesus an einer Gruppe vorübergeht. Also es bezeichnet mehr eine zeitliche Dimension. Es meint nicht einen Untergang, es vergeht, es hört auf. Es kommt was anderes, eine Zeit, die irgendwann vorbei ist, zu Ende ist. Und dann folgt was anderes. Das Ereignis, worauf wir zugehen, ist nicht, dass wir aus dieser untergehenden Welt in Gottes neue Welt wie in einen neuen, auf einen neuen Planeten umgesiedelt werden, sondern dass Jesus wiederkommt auf diese Erde und mit ihm ein neuer Himmel, eine neue Erde aus dem Himmel, so lesen wir es in der Offenbarung 21, ganz am Ende, aus dem Himmel auf die Erde kommen wird. Lesen Sie mal nach, Offenbarung 21. Wir warten auf so etwas wie Vereinigung von Gottes Welt und unserer Welt, das zusammenkommt, wieder zusammenkommt, was zusammengehört, dass es nicht getrennt wird, sondern zusammenkommt. Hochzeit ist das Bild, was Jesus gebraucht für das Ende, für das, worauf wir zugehen, wenn er wiederkommt, nicht Untergang. Das Alte wird vergehen, aufhören, ja, weil mit dem Kommen von Jesus alles neu wird. Worauf wartest du? Also dieses Buch lohnt sich, es überrascht wirklich mit Hoffnung, die hier verkündigt oder hier aufgezeigt wird, auf die wir zugehen. Worauf wartest du? Was erwartest du in Zukunft, von der Zukunft? Ist es nicht so, wer aufhört zu warten, der erwartet eigentlich nichts mehr? Wenn Weihnachten, das neue Jahr oder überhaupt die Zukunft und auch das Kommen von Jesus eigentlich nicht so richtig was zu bieten hat, was sich lohnt zu erwarten, dann warte ich auch nicht. Wie düster und hoffnungslos ist eine solche Haltung, nichts mehr zu erwarten von der Zukunft, vom Leben, von Gott, geschweige denn von Weihnachten. Und doch ist gerade die Advents- und Weihnachtszeit doch voll von Aussagen, von Verheißungen, die über unsere Gegenwart hinausgehen, von Zusagen, auf die wir erst noch zugehen, die überraschend hoffnungsvolles Versprechen, was nicht zu erwarten ist. Das sind die Aussagen, die Adventsverheißungen der Propheten im Alten Testament, die etwas versprechen, etwas verheißen, etwas vor Augen malen, was eigentlich nicht zu erwarten ist. Nee, nicht eigentlich, was überhaupt nicht zu erwarten ist, weil es eher alles bergab geht. Nein, die Zukunft wird anders. Ein Ziel, auf das es zu warten und vor allem zuzugehen lohnt. Das macht die Adventsverheißung so hoffnungsvoll, weil sie uns keine düstere Zukunft vor Augen halten, sondern eine, die überraschend hoffnungsvoll ist. Düster und dunkel, das ist die Gegenwart. Finsternis bedeckt das Erdreich, so heißt es zu Beginn der Adventsverheißung immer. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Zukunft ist voller Inhalt, voller Leben, voller Hoffnung. Da kommt noch etwas. Wir gehen nicht auf Untergang, sondern auf Hochzeit eher zu. Und warum wir das glauben dürfen, was unsere Hoffnung lebendig hält, das sind nicht nur Worte, Versprechen, sondern das ist das Menschgewordene, das Fleischgewordene Wort Gottes. In Jesus sind sie und werden sie immer wieder lebendig. Sind sie lebendig geworden und halten uns lebendig. Er, Jesus, ist gekommen und er wird wiederkommen und die Verheißungen, Versprechen erfüllen. Auf ihn lasst uns wirklich warten und erwarten, dass er Heil und Leben mit sich bringt. Advent heißt, wir dürfen mehr erwarten, als wir sehen. Und gerade dieser zweite Advent erinnert uns an dieses Mehr, worum es zu Advent und Weihnachten geht. Es geht eben auch um weit mehr als ein paar schöne Stunden zu Weihnachten, ein paar schöne Augenblicke mit der Familie, mit lieben Menschen, hoffentlich auch, ja. Aber es geht doch um weit mehr. Es geht um die Ankunft von Jesus in dieser Welt und mit ihm überraschend Heil und Hoffnungsvolles, was er mitbringt. Er wird die Welt verwandeln, erneuern, vollenden, ans Ziel bringen, auch wenn die Welt aus den Fugen gerät. Er kommt zu unserer Erlösung. Darauf lasst uns schauen und darum ihn erwarten in hoffnungsvoller Geduld. Geduld drunter bleiben, unter dem, was jetzt da ist, ja, aber nicht, ach muss ja, sondern hoffnungsvoll, erwartungsfroh nach vorne schauen. Und da hilft uns auch der Predigttext, es sind nur zwei Verse, keine Sorge, ich fange jetzt nicht erst eine lange Predigt noch an. Sie unterstreichen nochmal dieses Bild, dieses hoffnungsvolle Bild, das wir vor Augen halten haben dürfen, wenn wir an das Wiederkommen von Jesus denken. Zwei Verse aus dem Jakobusbrief, ein Bild aus der Landwirtschaft. Wartet geduldig, Brüder und Schwestern, heißt es dort, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er wartet geduldig, bis der Frühregen und der Spätregen gefallen sind. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Seid geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Wartet wie der Bauer auf die Ernte, auf kostbare Frucht wartet. Was für ein weiteres, zutiefst hoffnungsvolles Bild doch, das Bild der Ernte im Zusammenhang mit dem Kommen von Jesus. Wenn ich eben das Bild von Hochzeit gebraucht habe, auf das wir zugehen, dann ist hier das Bild, der Vergleich mit der Ernte, das, was uns vor Augen gehalten und gestellt wird. Jakobus sagt, das Warten auf Jesus soll sein wie das Warten auf Ernte, auf Erntezeit. Was für ein hoffnungsvolles, erwartungsvolles Bild und was das, dieses Bild doch weckt. Eine Haltung, auf Frucht zu warten, die wir ernten werden. Für uns im Norden ist die Erntezeit gerade hinter uns, was jetzt gerade schon ein bisschen was. Jetzt ernten wir den leckeren Grünkohl und Rosenkohl. Also es gibt auch jetzt noch was zu ernten. Aber die große Erntezeit, die liegt ja eigentlich gerade hinter uns für uns. Und mancher ist sicherlich froh, dass die Ernte eingebracht werden konnte aus den Gärten oder auch die Landwirte von den Feldern, weil es Ernte auch immer mit viel Arbeit verbunden ist. Aber zu ernten ist etwas, was Schönes. Dann sehe ich das, wofür all der Einsatz und all die Arbeit das Jahr über, ja, sich gelohnt hat und wert war, Einsatz zu bringen für diese Ernte. Aber auch das gehört eben dazu, Ernte macht Arbeit. Jesus sagt unter anderem ja auch, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in sein Erntefeld. Also auch Jesus gebraucht dieses Bild von der Ernte. Vergessen wir nicht, es ist Erntezeit. Beziehungsweise wir gehen auf eine große Ernte zu. Und ich möchte dich fragen, glaubst du das? Glaubst du das, dass wir auf eine große Ernte zugehen? Eine schlichte Frage. Aber ich bin mir sicher, an dieser Frage hängt ganz, ganz viel. Hängt nämlich daran, wie ich heute lebe. Wenn ich eine Ernte erwarte, dann bin ich doch ganz anders bereit, auch auszusehen. Auch wenn es mühsam ist und schwierig ist und das Wetter auch nicht schön ist. Und die Zeit überhaupt nicht schön ist. Wenn ich keine Ernte erwarte, dann werde ich auch kläglich aussehen. Wenn ich aber doch mit einer Ernte auf eine Ernte zugehen darf, dann bin ich doch ganz anders motiviert. Dann lebe ich heute anders. Dann investiere ich doch ganz anders. Wenn ich glauben kann, dass es Frucht geben wird, von all der Lebensarbeit, Lebensmühe, die ich mir mache, die wir uns machen. Dass es einen Tag geben wird, an dem wir sehen werden, dass es nicht vergeblich war, sich in einen anderen Menschen zu investieren, Geld zu spenden in das Reich Gottes, dass daraus eine Ernte, eine Frucht für die Ewigkeit wachsen darf und so weiter. Wenn ich das nicht glaube, nicht mehr erwarte, dann werde ich immer auch kärglich aussehen. Alles steht und fällt mit dieser eigentlich unscheinbaren kleinen Frage: Glaubst du an eine Erntezeit, auf die wir zugehen? Worauf wartest du? Habe ich am Anfang gefragt. Das Ziel ist entscheidend, das, worauf wir warten. Denn das, worauf ich warte, bestimmt eben auch das, wie ich warte. Wenn ich auf etwas Schönes warte, dann wird die Zeit des Wartens mit gespannter, hoffnungsvoller Vorfreude gefüllt sein. Und ja, dann kann ich auch die Zeit ein bisschen genießen in dieser Vorfreude. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht erst jetzt, sondern meist im Herbst schon anfangen, an den Sommerurlaub im nächsten Jahr zu denken und zu planen. Ich genieße und ich merke, ich brauche diese Vorfreude. Das ist keine, ach, ich muss noch warten, sondern es ist Vorfreude, sich damit schon jetzt zu beschäftigen. Also, wenn ich etwas Schönes erwarte, dann gehe ich auch mit einer erwartungsvollen, frohen, gespannten Hoffnung heute ans Werk. Dann werde ich investieren, dann werde ich vieles möglich machen, damit eine Ernte, reichliche Ernte eingebracht werden kann. Wenn ich dagegen nichts mehr erwarte, nur noch das Schlechte, nichts Gutes erwarte, dann wird die Zeit des Wartens auch ziemlich belastend und schwierig sein. Das, worauf ich warte, bestimmt immer, wie ich warte. Advent und Weihnachten wecken die Hoffnung, ja, die Erwartung, dass sich das Warten lohnt, weil er kommt, weil Jesus kommt. Und mit ihm eine Zeit der Ernte. Ich möchte dich ermutigen, dass dein Leben auf Frucht angelegt ist. Nimm das neu, vielleicht neu in den Blick, rechne damit, glaube das. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das ist eine Berufung, die Jesus dir und mir gibt. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Alles, was du tust, ist auf Frucht angelegt. Jesus will dein Leben zur Ernte wachsen und reifen lassen. Dein Leben ist bestimmt, dass es Frucht trägt. Vielleicht fällt es dir gerade wirklich schwer, das zu glauben, weil Schweres oder auch Ernüchterndes gerade da ist in deinem Leben, deinem Alltag belastet und schwer macht. Oder Ungutes vielleicht gerade vor dir liegt oder du auf dich zukommen siehst. Wie soll da Frucht wachsen? Ich möchte euch als Ermutigung einen Gedanke mitgeben. Als ich vor 3 Jahren mit meiner Krebserkrankung unterwegs war und auch nicht wusste, wohin die Reise geht, da war es, Psalm 23, können viele sich vorstellen, natürlich ein ganz, ganz starker Trost zu glauben und zu wissen, dass in dem finsteren Tal, wie es im Psalm 23 heißt, dass der gute Hirte da ist, mich führt und leitet. Ein starker Trost und Halt für Tage, wo es eben durchs Tal geht. Und zu diesen Trostworten war es noch ein anderer Gedanke, eben gerade zu diesem Tal, der mich zutiefst hoffnungsvoll und geradezu erwartungsvoll gestimmt hat, nach vorne schauen ließ, auch wenn ich nicht wusste, wirklich nicht wusste, wie es ausgeht. Und dieser Gedanke wurde mir zugesagt und zugesteckt. Jemand sagte nämlich, bei einer Bergwanderung, dann lieben wir doch alle eher die Höhenwege. Oben auf so einem Pass zu gehen, links und rechts die Weite, die Berge, die Gipfel zu sehen, also oben zu gehen. Nur durchs Tal zu gehen, das mag eigentlich kaum jemand. Man möchte nach oben die Aussicht genießen und dort lieben wir es, unterwegs zu sein, die Größe, das Schöne zu sehen und nicht nur im Tal zu laufen. Aber vergessen wir nicht, und damit komme ich auf das Bild von der Ernte zurück, wo wächst Frucht in den Bergen? Auf den Gipfeln nicht. Die Frucht wächst immer in den Tälern, niemals auf den Gipfeln. Für mich war das ein ganz starker, eine ganz starke Ermutigung, ein hoffnungsvoller Gedanke, dass selbst das finstere Tal, vielleicht der schwere Weg, ein mühsamer Weg, den du gerade durchmachst oder du auf dich zukommen siehst, lass dich nicht davon abbringen, dass dein Leben auf Frucht angelegt ist und Jesus Frucht verheißt, wenn er wiederkommt. Advent und Weihnachten halten uns das vor Augen und erinnern uns, wir sind Wartende. Und ich möchte es so sagen, wir dürfen Wartende sein, weil es etwas gibt, was es hoffnungsvoll zu erwarten gibt. Das, was wir vor Augen haben, ist nicht das Letzte. Über deinem und meinem Leben, über dem Leben dieser Welt, so dunkel sie auch ist, steht eine große Verheißung, die uns Größeres, die uns mehr erwarten lässt, als wir vielleicht gerade sehen, vielleicht manchmal auch glauben können und vor Augen haben. Aber Gott kommt und er kommt zu dir. Und wir glauben doch, dass es keinen Größeren gibt als Gott. Und wenn er, dieser große, lebendige Gott, zu dir kommt, in deinen Alltag kommt, was kann es Größeres geben? Du darfst Großes erwarten, da, wo wir, wo du auch heute schon diesem großen, lebendigen Gott begegnest. Und er wird kommen in aller Herrlichkeit und Pracht. Amen.